Ist Gott. Vater, wir preisen dich, wir beten dich an und geben dir auch heute Nachmittag alle Ehre. Du bist in unserer Mitte nach deiner Verheißung. Halleluja. Amen. Heute ist mein Thema, etwas ganz Neues beginnt. Gott band seinen Weg damals in Jerusalem oder in Judäa durch den Johannes. Wir haben am Sonntag ein bisschen was gehört, der Wegbegleiter, Bereiter Jesu. Und heute das Neue. Wie sieht das Neue aus? Wie ist es, wenn was Neues anfängt? Eigentlich möchte ich vorne anwarnen. Ich habe eine harte Kost zu Beginn, einige Wahrheiten zu sagen. Vielleicht verträgt der eine oder andere nicht die Wahrheiten, aber Gott fängt was Neues an. Er schmeißt das Alte einfach um, er baggert alles aus, hebt die Grube aus und dann legt er neue Fundamente. So arbeitet Gott. Und so hat er auch damals gearbeitet. So, ich möchte dir Mut machen. Bleib bis zum Schluss, horch dir das an. Es ist eine schöne Botschaft. Johannes, die Geburt des Johannes des Täufers, das wollen wir heute ein wenig betrachten. Und das im Zusammenhang mit der ganzen Geschichte. Da denke ich nur an die Engel, die die Geburt Jesu angekündigt haben und vor allem auch die Geburt des Johannes. Auch die Geburt des Johannes wurde wie bei einem Messias angekündigt. Dem Zacharias im Tempel, während er dort dient, da begegnet der Herr, dieser Zacharias war ein hoher Priester, bringt gerade sein Opfer im Allerheiligsten und plötzlich erscheint ein Engel und sagt, Zacharias, deine Elisabeth wird schwanger und die wird einen Sohn gebären. Nicht ein Mädchen, sondern einen Sohn. Ich möchte es nur vorne wegschicken. Also schon der Sohn wurde angekündigt und eigentlich Elisabeth und Zacharias waren schon betagte Leute, bestimmt zwischen 70 und 80 irgendwo in diesem Alter und da wird man nicht mehr schwanger oder da ist man nicht mehr groß zeugungsfähig, es sei denn, Gott schenkt Gnade. So, heute betrachten wir die Geburt des Johannes des Täufers, den Wegbereiter Jesu. Ja, 400 Jahre lang gab es keinen Propheten in Israel. Maleachi war der letzte große Prophet, der weissagte. Und alles andere, was dann kam, waren ja nur Rabbiner, Schriftgelehrte und Pharisäer, die sich dann über die Bibel gestritten haben. Ja, was ist Gottes Gebot, was ist uns befohlen, was ist uns nicht befohlen und dergleichen. 400 Jahre, keine Offenbarung, keine Vision, kein prophetisches Wort, nur noch Diskussionen und Theorien. In den letzten Jahren, wie gesagt, geschah auch kein Wunder in Israel. Die gerieten alle in der Gefangenschaft. Der Tempel wurde zerstört. Ja, und dann kamen alle möglichen Lehren. Kein Engel erschien mehr. Und die Juden fingen an, den Talmud dort in Babylon zu schreiben. Das babylonische Talmud, das ist die heutige Grundlage des Judentums und der Rabbiner, ihr Lehrbuch, das ist der Talmud, besteht aus 12 Bänden. Also da steht unheimlich viel drin. Luther hat diesen Talmud als Buch der Abgötterei bezeichnet. Voller Fluch und voller Lästerung ist es auch. Im Talmud finden wir alles Mögliche, jeden Unsinn, jeden Blödsinn. Auch ein paar gute Weisheiten nebenbei. Aber eigentlich sehr viel Aberglauben, sehr viel Dämonenlehre, Okkultismus, Götzendienst, Gebrauch von Amuletten, Kinderopfer sogar, weil die haben das alles aus Kanan mitgenommen in der Gefangenschaft. Totenbeschwörung, Zauberei, Inzest, Abgötterei und so viele andere menschliche Grausamkeiten. Deshalb kein Wunder, dass die Völker, wo die Juden überall hinkamen und den Talmud mitgenommen haben, haben gesagt, das gibt es nicht, dass sie so menschenfeindlich sind aufgrund von diesem Buch. Genauso schlimm wie die Scharia heute bei den Moslems. Und ich bin überzeugt, dass Mohammed das abgeschrieben hat in seinem Koran. Nach dem Tod Jesu haben sie noch Passagen hinzugefügt zum Talmud, dass Jesus ein Hurensohn ist, dass er verflucht ist und sein Name sollte aus Israel ausgelöscht werden. Im Talmud finden wir viele okkulte Dinge. Ich denke nur, daher kommen auch die Juden mit dem Davidstern und der Kippa. Die Kippa kommt nicht im Judentum vor bis zum 17. Jahrhundert, nur nebenbei beim Beten, dass man den Kopf bedeckt, da so eine Kappe aufsetzt. Das kommt im Talmud nicht vor, aber die Juden haben viele okkulte Dinge angenommen und übernommen. So, nur nebenbei, die Zeit war so verfahren, so versaut, so verdorben, so verwirrt, so wie heute. Wenn du heute Christentum anschaust, da bist du auch entsetzt. Da ist so viel Esoterik drin, da ist so viel Okkultismus drin, da ist so viel Magie drin, da ist so viel Aberglauben drin. Auch heute braucht das Christentum eine Erneuerung. Und ich denke, damals war es sehr nötig, bevor Jesus kommt, dass der Weg vorbereitet wird. Ich möchte noch ein paar Sachen aus dem Talmud hier zitieren. Ich habe zu Hause diesen babylonischen Talmud. Da heißt es, wir Juden, wir sind die Herrenrasse. Wir wundern uns nachher, woher der Adolf Hitler das alles gehabt hat. Wir sind die Herrenrasse, wir sind was Besonderes. Und da steht unter anderem Passagen, ich könnte zitieren und noch zitieren, aber das will ich nicht. Ich sage nur ein paar Sachen, weil ich 3 Jahre lang Judaismus studiert habe bei einem Rabbiner in Stuttgart. Jeden Mittwoch saß ich bei diesem Rabbiner und wir haben diskutiert über Gott, den Teufel und die Welt. Und wir haben abgemacht, ich bekehre dich nicht und du bekehrst mich nicht. Aber ich möchte wissen, was glaubt ihr wirklich? So, ich bin informiert, das, was im Judentum abläuft und was dort passiert und was diese Rabbiner glauben. Und es war sogar dieser Rabbiner, bei dem ich so in seinem Wohnzimmer saß und wir miteinander diskutiert hatten, soweit wir Zeit hatten. Der war sogar ein Nachkomme von Sigmund Freud. Also sehr, sehr super intelligent. Und da heißt es in diesem Talmud unter anderem, die Güter der Nichtjuden gleichen der Wüste. Sie sind herrenlos und du kannst dich bedienen, wenn du willst. Und so viel du willst. Oder dem Juden ist erlaubt, zum Nichtjuden zu gehen, ihn zu täuschen und Handel mit ihm zu treiben, ihn zu hintergehen und sogar sein Geld zu nehmen. Das steht im Talmud drin, im Judenbuch, in diesem Judenbuch. Und da heißt es, das Vermögen des Nichtjuden ist Gemeineigentum, also Gemeineigentum anzusehen und es gehört erst den Juden und so weiter. Und du kannst nehmen, so viel du willst. Also du siehst, wo das alles herkommt, was Adolf Hitler gehasst hat in seinem Kampf, warum er da so gegen die Juden gewettert hat. Kein Wunder, dass die Völker die Juden hassten. Die weltlichen nichtjüdischen Völker sind wie ein Vieh, so steht es im Talmud. Der Same und die Nachkommen der Nichtjuden sind Tiernachkommen, Viehsamen. Der Beischlaf oder Sex mit der Nichtjuden ist wie der Beischlaf, also Sex in der Ehe wie der Sex mit Viecher. Und sobald der Messias kommt, sind die Nichtjuden Sklaven der Israeliten. Ja, das alles steht im Talmud drin. Da schlackerst du mit den Ohren. Ich bin entsetzt, dass ich das alles so höre. Und das vertretet ihr heute doch, das ist unsere feste Überzeugung, hat der Rabbiner mir gesagt. Den Israeliten ist es erlaubt, also die Heiden zu unterdrücken. Wenn sich ein Nichtjude mit der Tora befasst, der verdient den Tod. Das heißt also, wenn du mit den 5 Büchern Moses dich befasst und die Bibel liest, du verdienst den Tod. Das ist gar nicht für dich als Heide, du bist gar nicht berechtigt. Die Wohnung eines Nichtjuden wird als die eine Wohnung betrachtet, wo die Dämonen wohnen und eine Zauber wohnen. Und da ist so viel Magie drin. Da in einer Passage ist, Gott verbietet, zu zaubern und so weiter. Wenn jemand zu Abraham früher kam, so berichten sie, so malen sie es aus und hat Wohlgefallen gehabt und der Abraham hat ihn gemocht, hat sein Amulett umgedreht, angestrahlt und er war gesund. Also Zauberei eigentlich, Magie in voller Form. Und Mohammed hat vieles übernommen im Koran aus diesem Talmud. Eine Israeliten darf einer Nichtjüdin keine Geburtshilfe leisten, steht drin. Ein Mensch, oder der Mensch, der Jude, ist verpflichtet, täglich 3 Segenssprüche zu sprechen. Gelobt sei Gott, dass er mich nicht zu einem Nichtjuden gemacht hat, dass er mich nicht als Weib geschaffen hat und dass er mich nicht zu einem Unwissenden gemacht hat. Ein Mädchen von 3 Jahren und 1 Tag ist muss bereit sein zum Beischlaf, also 6 mit einem Erwachsenen. Wenn du in den Krieg ziehst, heißt es dann weiter im Talmud, dann geh nicht zuerst, sondern zuletzt, damit du zuerst heimkommst. Schon raffiniert, nicht wahr? Damit du als erstes heimkommst. Und gehe nicht unbefugt in den Hof deines Nächsten, um einige Dinge zu nehmen, was dir zusteht. Und so weiter. Nicht, dass du als Dieb erscheinst, sondern hau in die Zähne raus und nehme dann das Deinige, was dir gehört. Also unverschämt, sowas lehrt die Bibel, das Alte Testament, die Tora nicht, auf jeden Fall. Und es ist erlaubt, den Frevler in dieser Welt zu schmeicheln, typisch Koran auch. Und ihr dürft keinerlei Aas, also Gammelfleisch, dem Fremdling, also ihr dürft kein Gammelfleisch essen, aber dem Fremdling, du darfst es ihm geben. Und der kann essen. Und du kannst ihm sogar verkaufen. Gammelfleisch, verstehst du? Handel, also mit Gammelfleisch. Das ist im Talmud erlaubt. Und Gott, das ist ganz im Widerspruch der Bibel. Deshalb hat Luther auch voll recht gehabt. Das ist ein Buch der Abgötterei. Und hier habe ich dich gewarnt, heißt es hier. Ich kenne den Talmud und ich deshalb, ich möchte einfach sagen, lass die Finger weg. Wenn da sind Dinge drin, die haben mit dem Wort Gottes überhaupt nichts zu tun. Und das Judentum in den Tagen Jesu hat mit Gott und der Bibel überhaupt nichts mehr zu tun gehabt. Nichts mehr zu tun gehabt. All das war in den Tagen des Johannes gang und gäbe, das existierte. Und deshalb verstehe ich auch, warum die Essener gesagt haben, Tempel goodbye. Wir wollen nichts mit diesem Tempel, nicht mit diesem Judentum, das aus Babylon zurückkam, zu tun haben. Und sie haben auf den Erlöser gewartet, bis das Reich Gottes kommt. Das, was im Tempel geschah, war nicht das Reich Gottes. Im Tempel wurden sogar die Feiertage geändert, denn wir lesen in der Bibel, Jesus ging nicht zu dem Passafest der Juden, sondern er ging am anderen Tag, ein paar Tage später, denn Salomo hat das alles geändert. In Lukas Kapitel 1, Vers 56 bis 56 lesen wir hier den Bericht, wie Johannes der Täufer zur Welt kommt, der Wegbereiter Jesu. Und Gott gebraucht einen Menschen. Er ruft einen Menschen raus aus der ganzen Masse. Ein Sohn eines hohen Priesters, der gottesfürchtig war, der gerecht war. Vom Zacharias heißt, er war gerecht und gottesfürchtig. Und er diente als hoher Priester im Tempel damals. Gott gebraucht immer Einzelne. Menschen, die willig sind, Menschen, die aufs Ganze gehen, Menschen, die etwas für Gott wagen, Menschen, die Gerechtigkeit üben und bereit sind, sogar für die Gerechtigkeit zu sterben. Denn es in der Bibel heißt, es trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Das, was im Wort Gottes drin steht. Nicht, was im Talmud steht oder im Katechismus steht oder sonst in einem Gesangsbuch irgendwo steht. Auch hier die Maria, die Mutter Jesu, die sagt zu Gott ja, obwohl sie nichts von einem Mann weiß, eine Jungfrau ist, ein junges Mädchen von 12 Jahren wahrscheinlich. Und dann sagt er, als der Engel zu ihr reinkommt und sagt, du wirst das und das erleben, das und das wird passieren. Und dann sagt sie, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und sie lebt nach dem Wort Gottes. Maria, ihr Leben wird vom Wort Gottes bestimmt, nicht vom Talmud, dem damaligen Religionsbuch oder der Weltanschauung, dem Gottesbild. Und ihr war es vollkommen egal, was die Menschen sagen, was die Rabbiner lehren, was die Theologen lehren. Ihr war es vollkommen egal, was die Umstände sind. Wie geht es weiter? Denn es war für die Maria auch sehr komisch, jetzt ohne einen Mann schwanger zu werden. Erzähl doch heute noch, heute lachen dich die Leute aus, wenn du von der Jungfrauengeburt etwas erzählst. Ja, ihr war es egal, was ihr Verlobter sagt, was die Rabbiner sagen, was die Gesellschaft sagt. Wenn wir wollen, dass Gott bei uns was Neues anfängt, wir müssen bereit sein, mit dem Alten zu brechen. Mit dem Alten zu brechen. Dann muss man abgebrüht werden. Es muss einem egal sein, was deine Mitmenschen denken, deine Freunde denken, deine Nachbarn denken. Da darfst du kein Menschenknecht sein. Ja, ich muss meiner Kirche gefallen, ich muss dem Priester gefallen, ich muss der Synagoge gefallen, ich muss der Moschee gefallen. Nein, wir müssen Gott gefallen und nicht den Institutionen oder irgendwelchen Gebäuden oder welchen Organisationen. Gottesknechte, ihr Lieben, sind niemals Menschenknechte. Sie dienen nicht der Kirche, sie dienen auch nicht dem Staat, sie dienen nicht dem System, sie dienen auch nicht dem Geld, dem Mammon, auch nicht der Obrigkeit. Wir sollen Gott gehören und wir sollen Gott dienen, der über alle Obrigkeiten ist, der ja über alle Himmel herrschen, dem Höchsten, dem Allerhöchsten. Gott kann keine Weichlinge und Feiglinge gebrauchen. Die werden schnell austrangiert und ausgemustert, so wie beim Gideon. Das sind 30.000, über 30.000, die wollen da mitlaufen in den Krieg gegen die Midianiter. Und Gott sagt, nee, nicht alle, nicht alle. Und er sortiert sie raus, als er dann zuguckt, wie die am Wasser trinken. Wie Hunde lecken sie das Wasser. Da stehst du mit der Zunge, ohne Gefäß und ohne was. So auch Zacharias, der dient Gott im Allerheiligsten, wird stumm, als der Engel erscheint und er nicht glaubt. Das, was Gott gesagt hat. Und du siehst, wenn wir nicht glauben, was Gott sagt, werden wir stumm. Hunde, die nicht mehr bellen können. Priester, die nichts mehr zu sagen haben. Und es muss vorstellen, jetzt kommt der Priester aus dem Allerheiligsten. Zuerst mal denken die ganzen Leute, warum kommt er gar nicht so raus? Warum ist er so lange drin? Dauert es so lange, bis das Opfer verbrennt? Ja, er hat eine Begegnung mit Gott gehabt, mit dem Engel Gottes. Und man muss froh sein, dass er überhaupt rauskam. Denn in der Zeit des Tempels, da wurde der hohe Priester, wenn er in das Allerheiligste reinkommt, mit der Schnur angebunden, falls der Tod umfällt, dass man ihn wieder rausziehen kann. Denn man muss wieder warten bis zum nächsten Jahr, bis man ihn aus dem Allerheiligsten rausholt. Es war gefährlich, unwürdig ins Allerheiligste zu gehen. Ja, er verstummt uns eigentlich. Der ganze Dienst des Priesters, des hohen Priesters, ist zunichte gemacht, denn kein Kranker soll sich Gott nähern. Der soll gesund sein, soll perfekt sein, soll rein sein, soll fehlerlos sein. Und ist auch ein prophetisches Zeichen, dass der Zacharias bleich rauskommt und er sagt, kann ich sprechen. Verstehst du, ich kann nicht sprechen. Erst mit Johannes offenbart sich Gott wieder in Israel und es geschieht der Wille Gottes, eine Stimme aus der Wüste. Da kommt wieder diese Stimme. Du siehst, wie Gott arbeitet. Erst als der Zacharias bereit ist, Gott Recht zu geben. Wie soll der Buch heißen? Johannes. Schön. Toll. Ja. Die Sprache des Zacharias bei der Geburt des Johannes, ja, das ist ein Zeichen, dass Gott ihm dies wieder gab. Und es ist genau das gleiche Zeichen, als wenn der Vorhang im Tempel zerreißt bei der Kreuzigung. Matthäus Kapitel 27, Vers 51. Johannes ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Sein Vater hat bei der Namensgebung seine Stimme wiederbekommen. Und Johannes beginnt in der Wüste zu predigen. Der Zacharias, ein Rabbi, ein Theologe, zweifelt an Gottes Allmacht. Kannst du dir das vorstellen? Also Gott sagt, du wirst ein Kind bekommen, dein Sohn wird deine Frau bekommen. Der sagt, nee, das kann ich nicht glauben, das ist unmöglich. Sogar ein Theologe. Du siehst, Gott muss auch sogar einen Theologen überzeugen und ja, dass er seine Meinung ändert. Der wird. Und Gott macht noch was Dummes. Weißt du, und die Maria, die Jungfrau Maria, kommt zu der Elisabeth, als sie schwanger ist, als Jungfrau. Schon allein die alte Omi wird schwanger und jetzt wird das junge Mädel auch noch schwanger. Verstehst du? Beide sind schwanger und bei Gott ist alles möglich. Die alte Frau wird schwanger und das junge Mädel wird auf übernatürliche Art und Weise schwanger. Bei Gott gibt's Wunder. Und jetzt muss der Zacharias in seinem Haus das Wunder Gottes pur erleben. Wie Gott arbeitet. Das ist eigentlich Wegbereiter Gottes, wenn ich darüber spreche, oder Jesu, das macht Gott selbst. Gott bahnt sich Weg in der Wüste, im Unglauben. Auch in unseren Familien, wenn wir dran denken, da ist vielleicht so viel Unglauben, so viel Aberglauben, so viel Okkultismus, Spiritismus, Magie und Zauberei. Wir sollen Gott überlassen. Gott kommt zu seinem Recht. Ich werde in den nächsten Tagen hier darüber sprechen. Gott hat einen guten Plan für alle Menschen und Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott kommt zu seinem Recht. Er benutzt nur Menschen jetzt hier wieder. Den Johannes, den Zacharia, die Maria, die Elisabeth. Maria wohnt einige Monate bei der Elisabeth, die jetzt schwanger ist, die auch nicht fassen kann jetzt im Alter. Als alte Frau mit 70 wird sie schwanger. Stellt mal sowas vor. Das ist nicht einfach. Schon allein für eine junge Frau ist Schwangerschaft nichts Einfaches. Da nennt man andere Umstände. Das ist, und jetzt hat die alte Frau auch andere Umstände. Und jetzt beide, zwei Schwangere, die können jetzt lernen und üben, wie kriegt man ein Kind zur Welt. Gott bringt den Theologen ihre ganze Theologie durcheinander, wie beim Zacharias. Auch wenn er Zacharias kein Atheist ist und ein guter Priester ist, und trotzdem muss er von Gott belehrt werden, von Gott umgekrempelt werden. An Engel glaubte er offensichtlich, dieser Zacharias, aber nicht, dass Gott so ein Wunder machen kann, gerade bei ihm, an seiner alten Frau. Die Elisabeth muss ihm erzählt haben, wie dass ihr Sohn dann nachher im Mutterleib gehüpft hat. Da sagte Frau, das kann ich gar nicht glauben. Das sind die ersten Schwangerschaftszeichen, dass der Junge lebt. Aber dass er sogar mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Noch ein Wahnsinn, noch eine verrückte Sache. Und woher weiß man, dass man mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, wenn man in anderen Sprachen spricht? Das war das erste Zeichen bei der Geistertaufe am Pfingsten, in Ephesus und Samaria und wo auch immer. Also der Johannes muss was Besonderes erlebt haben im Mutterleib, als die Maria kam. Gott fängt was Neues an, durch den Heiligen Geist, und bringt die ganze Religion zum Scherbenhaufen. Da verschlägt denen die Sprache, die haben nichts mehr zu sagen. Gott bringt die ganzen Gesetze der Biologie durcheinander. Schau, das macht der liebe Gott. Bei der Sarah, bei der Rebekka, Gott macht das Unmögliche möglich. Und auch hier, als Jesus kam und der Johannes der Täufer kommen sollte, Gott bringt alles durcheinander. Die ganze Biologie, die ganze Natur. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Die Ume wird schwanger, das junge Mädel ohne Mann. Beides passiert im Haus da von diesem Zacharias. Unglaublich. Gott, der alles geschaffen hat, der kann auch alles machen, was er will. Er ist souverän. Deshalb traue Gott was zu. Gott kann deinen Krebs austrocknen lassen. Gott kann ja alles in Ordnung bringen, was man nicht mehr menschlich schafft. Wenn der Doktor sagt, unmöglich, das geht nicht mehr, also wir geben sie auf. Bei Gott muss man nichts aufgeben. Auch hier Israel, wenn ihr daran denkt, durch den Talmud, so verdorben war dieses Volk. Und Gott bringt doch noch was zustande im Volk Gottes. In diesem Land ist Heil widerfahren. Jesus ist umhergezogen und hat wohlgetan und Menschen geholfen, die vom Satan überwältigt waren. Johannes der Täufer tauft in Judäa und ganz Jerusalem kommt raus zur Taufe. So eine Volksbewegung entsteht. Etwas Neues bahnt sich an. Und hier in Lukas 1, Vers 5 bis 25 kannst du die Geschichte vom Zacharias nachlesen. Und der Engel sagte, Zacharias, fürchte dich nicht, dein Gebet ist erhört. Im hohen Alter. Eigentlich war alles schon zu spät, wo der Zug abgefahren ist. Dein Gebet ist erhört, Zacharias. Du hast um ein Kind gebetet und wir habt ihr beide gebetet. Ich kann mir vorstellen, so um die 40, als sie beide so um die 40 waren oder vor 40, nach der Hochzeit, haben die gebetet, lieber Gott, gib uns ein Baby. Wir möchten ein Kind haben, wir möchten nicht in Schmach und Schande enden. Und da ist nichts passiert. Aber dein Gebet ist erhört, Zacharias, jetzt nach 40 Jahren. Es hat Jahre gedauert. Aber es ist noch nicht so spät bei Gott. Bei Menschen ist es zu spät, unmöglich. Aber bei Gott ist nicht so spät. Und da heißt es, die beiden lebten so, wie es den, ja, in den Augen Gottes recht ist. Sie haben alles gut getan. Sie haben Gott gefürchtet und so weiter. Sie hielten sich an allen Geboten Gottes streng und an den Vorschriften des Herrn und bekamen doch keine Kinder. Gott lässt manchmal zappeln. Gott lässt uns manchmal warten. Ich bete und da passiert nichts. Und Elisabeth wird unfruchtbar. Und erst im vorgerückten Alter passiert das Wunder. Erst als der Zacharias das Los da, auf ihm das Los fällt, heute, dieses Jahr wirst du als Priester dienen, als Hohepriester. In diesem Jahr bringst du das Räucheropfer. Und weißt du, Gott arbeitet im richtigen Augenblick. Unser Los fällt auf das Lieblichste, heißt es einmal in der Bibel. Wenn Gott uns lieb hat, wir werden nicht in Verlegenheit geraten. Und da heißt es, während er nun zur festgelegten Zeit das Opfer darbrachte, stand das ganze Volk draußen und betete. Toll, das Volk betete. Aber in seinem Herzen hat er gesagt, Gott, guck mal, die anderen bekommen die Gebetserhörung und ich nicht. Ist das nicht manchmal traurig, als Kind Gottes, als Prediger, als Mitarbeiter im Reich Gottes, du betest für andere, die kriegen das und du kriegst nicht. Du wirst benachteiligt, du gehst leer aus. Das war der Zacharias. Und da erschien ihm ein Engel des Herrn, war es nicht nur wegen den anderen, sondern für ihn persönlich. Es war eine Heimsuchung Gottes. Hier, da erschien ihm der Engel des Herrn, als Zacharias ihn sah, erschrak und Furcht befiel ihn. Was kommt jetzt? Der Engel aber sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört. Halleluja. Ist das nicht toll? Du betest für andere und dann kommt der Herr und sagt, dein Gebet ist erhört. Nicht das Gebet für andere, sondern dein Gebet, das, was du gefleht hast, was du dir gewünscht hast, was du dir erträumt hast, was du geglaubt hast, was du gehofft hast und nicht passiert ist. Aber jetzt dein Gebet wird erhört. Deine Frau Elisabeth, die wird einen Sohn gebären und du sollst ihn Johannes nennen. Und dann heißt es weiter und das wird eine große Freude sein bei euch zu Hause und allen, die sich da mit der Geburt freuen. Es wird eine große Freude sein. Und er, dieser Johannes, wird groß sein vor dem Herrn, heißt es hier. Er wird Wein und berauschende Getränke nicht trinken. Und schon im Mutterleib wird er vom Heiligen Geist erfüllt. Das sagt der liebe Gott alles voraus. Und das passiert dann auch dann, als die Mutter Maria kommt. Und viele Israeliten wird er zum Herrn, ihren Gott, bekehren. Also, etwas Neues band sich an. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. So, viele Israeliten wird er zum Herrn bekehren, ihrem Gott. Und er wird mit dem Geist und mit der Kraft des Elias vorangehen. Und er wird das Herz der Väter wieder zu dem Herrn wenden. Und also das Herz der Kinder zu den Vätern, ihren Gott wenden und die Ungehorsamen zu Gerechtigkeit führen und so das Volk für den Herrn bereit machen. Und Zacharias sagte zu dem Engel, typisch ein Jude, typisch frommer, und was für ein Zeichen bekomme ich? Und woher weiß ich das? Ja, Engel, du kannst mir viel erzählen, lieber Gott, du kannst mir auch viel erzählen, ich brauche ein Zeichen. Und dann sagt, gut, weil du nicht geglaubt hast, du wirst nicht mehr sprechen können, bis es soweit ist. Stummheit, sogar negatives Zeichen kann auch ein Zeichen Gottes sein. Woran soll ich erkennen, dass es wahr ist? Ich bin ein alter Mann und meine Frau ist im vorgerückten Alter. Und der Engel erwiderte ihm, ich bin Gabriel, der von Gott vor Gott steht und ich bin gesandt worden, um mit dir zu reden und dir diese Botschaft zu bringen, zu übermitteln. Aber weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, lieber Bruder, du wirst stumm bleiben, bis die Erfüllung da ist und wirst nicht mehr reden können. Das ist auch Zeichen, wenn wir plötzlich nicht mehr reden können. Oder als der Jakob mit Gott rang in jener Nacht in Peniel, da kriegt er so einen Klaps auf den Hintern mit 40 Jahren und dann so eine Art Schlaganfall und dann humpelt er den Rest seines Lebens. Auch ein Zeichen, dass er jetzt humpelt, dass er Krücken braucht oder Gehhilfe braucht oder was er auch immer braucht, dass er nicht mehr so laufen kann. Auch das sind Zeichen Gottes. Wir sollten auf die Zeichen Gottes achten, was da alles passiert. Zacharias hatte die Hoffnung hier verloren. Etwas Neues beginnt, aber er hat die Hoffnung verloren. Und genau das ist es. Wenn Gott etwas tut, wir verlieren meistens die Hoffnung. Also bei mir geht's nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr. Ich komme nicht mehr mit. Ja? Ich kann keine Kinder mehr bekommen. Bei mir ist der Zug schon abgefahren. Daher glaubt er der Verheißung des Engels nicht. Und inzwischen wartet das Volk draußen auf dem Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Was macht er? Was treibt er dort? Und als er dann rauskam, konnte er mit ihnen nicht mehr sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hat. Und es gab ihnen ein Zeichen, da winkte mit der Hand und so weiter und blieb stumm. Als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, ging er nach Hause und hat festgestellt, meine Elisabeth, bei der tut sich was, die ist schwanger. Ihre Regel ist weggeblieben oder wahrscheinlich hat sie auch gar keine mehr gehabt. Und sie lebte zurückgezogen. Hat sie nicht getraut, öffentlich zu werden. Sie lebte zurückgezogen. Stell dir mal vor, die Oma mit 70 wird noch schwanger. Was das für ein Gequatsche, Getratsche im Dorf ist. Das musst du vorstellen. Da ist mal vor Jahren mal in Indien eine Frau mit 60 schwanger geworden. Was ging sogar bis zu uns in die Presse. Und hier noch, da war Maria, Elisabeth hat sich versteckt. Sie war verborgen, denn sie konnte selber nicht fassen. Ich mache mich doch lächerlich, verstehst du? Können sie sich nicht beherrschen im Alter, in diesem hohen Alter? Was die Leute alle so reden? Wenn Gott etwas Neues band, dann musst du auch das Gequatsch und Gerede der Leute in Ruhe lassen. Einfach ignorieren, einfach weitergehen, dich verbergen, bis die Zeit vorbei ist, bis es alles kommt. Und als er dann herauskam, dieser Zacharias nicht mehr sprechen konnte und so weiter, und die Elisabeth sich verborgen hatte und dann plötzlich die gute Nachricht verbreitet wird, ein Baby ist hier. Genauso wie Gott verheißen hat, diese alte Oma kriegt ein Baby. Da heißt es hier, und sie sagte, der Herr hat mir geholfen, ich muss nicht im Alter in Schande und Schmach sterben, wie eine Witwe, eine Frau, die keine Kinder hat. Das war damals im Orient Schmach und Schande, wenn jemand keine Kinder hatte. Die haben sich in Boden geschämt. Und jetzt hat Gott meine Schande mir weggenommen, hat mich befreit, sagt sie Elisabeth. Und ich bin in den Augen der Menschen ganz neu geladen, ganz neu begnadigt. Nach vielen Jahren, nach langem Warten, wurde das Gebet der beiden erhört. Die Empfängnis des Johannes ist das Gebet, ist das Zeichen auf die Erhörung der Gebete. Nicht eine Sache vom Sex und Kinder machen. Elisabeth war zu alt für eine Schwangerschaft. Sie hat die Hoffnung aufgegeben, aber Gott hat sie lieb gehabt. Und Gott hat gesagt, ich kann noch Wunder wirken. Auch diese alte Omi kann noch Wunder erleben. Obwohl keine Hoffnung bestand, hat das Gebet der beiden gewirkt. Und irgendwann wird Gott unsere Gebete erhören. Wenn nicht in diesem Leben, so doch im anderen Leben. Auch wenn alles vorbei ist, die Zeit vorbei ist, was auch immer heißt. Die Gnade, die Natur hat die Empfängnis des Johannes bewirkt. Die Gotteskraft, die Gottesherrlichkeit, der in dieser Natur ist, dieser Sohn, dessen Geburt weniger auf Umarmung und Liebkosung und Sex zurückzuführen ist, ist auf das Gebet zurückzuführen. Du siehst, Gebet wirkt Wunder. Gebet wirkt Wunder. Johannes steht hier für das Alte Testament. Da ist alles erkaltet, erstorben, durch den Talmud, durch die babylonische Gefangenschaft, alles verdorben, unbrauchbar, nutzlos, vergammelt, verkommen, das ganze Judentum. Elisabeth schämt sich, sie war als Frau wertlos, ihr Auftrag war verfehlt. Sie war so wie das ganze Israel bildlich, einfach nicht mehr würdig, den Messias, den Heiland zu bringen, zu empfangen und zu erleben. Jetzt stell dir mal vor, mit 70 Jahren, die Oma wird schwanger. Was reden die Leute? Die können sowieso ihre Zunge nicht halten. Weißt du, die Leute quatschen mehr und mehr. Für diese alte Frau war die Schwangerschaft nicht einfach. Ich weiß schon, für eine junge Frau ist es nicht einfach, aber für eine alte Omi. Darum, sie lebte 5 Monate lang zurückgezogen. Dafür kam die Maria, die Elisabeth, das junge Mädchen, die auch schwanger ist, ihr zu Trost zur Seite. Die Mutter des Herrn, so heißt es in der Bibel, in Lukas 1, Vers 56. Und Maria blieb ungefähr 3 Monate bei der Elisabeth und dann kehrte sie auch zurück in ihrem Haus. Und nun war die Zeit gekommen, dass Elisabeth geboren sollte, den Sohn zur Welt bringen sollte. Die Frau, die damals unfruchtbar war, für die es die Welt zusammenbrach und für sie eine Katastrophe war, bringt einen kerngesunden Buben zur Welt. Fantastisch. Es hätte ja ein mongolides Kind sein können, ein behindertes Kind sein können. Im Alter, verstehst du, da kann alles passieren, aber sie bringt einen gesunden, geisterfüllten Knaben zur Welt. Halleluja, diesen Johannes den Täufer. Wenn Gott was macht, wenn Gott was tut, wenn Gott die Register zieht, da passiert was. Halleluja. Leute sehen, Gott hat hier Barmherzigkeit erwiesen. Dieser Johannes sollte eigentlich gar nicht geboren werden. Der Teufel hat sie vergriffen an der Elisabeth, sie behindert, wo er nur konnte. Der Teufel wollte nicht, dass dieser Wegbereiter des Herrn zur Welt kommt. Und ich sage dir eine Wahrheit, ob du es glaubst oder nicht, viele Menschen, die nicht geboren werden sollten, die abgetrieben werden sollten, und bei denen es nicht geklappt hat mit dieser Abtreibung, oder dann, dass sie doch gekommen sind, Gott hat mit diesen Leuten was vor, in aller Liebe. Die Welt will sie nicht haben, aber Gott will sie haben. Oder Kinder, die unter verschiedensten schlimmsten Umständen zur Welt kommen. Ja, in dieser ernsten Zeit setzt ihr doch keine Kinder mehr zur Welt. Aber gerade in einer ernsten Zeit, gerade in solchen Trübsalstagen, ja, da sollen wir arbeiten und wirken. Was sagt die Bibel? Die in Zeiten der Not sehen, werden mit Freuden ernten. Einfach sich nicht unterkriegen lassen vom Teufel. Ja, und Johannes wird trotzdem geboren. Gott hat mit ihm trotzdem noch was vor, genauso wie Jesus. Wie sollte das passieren? Ich weiß von keinem Mann. Dann kommt ein Gebot des Kaisers Augustus, verstehst, nach Bethlehem zu gehen. Jeder soll sich in seinem Gegend, wo er herkommt, sich registrieren lassen. Weißt du, alles durcheinander. Wie soll das alles passieren? Bei Gott ist es möglich. Diese Menschen sollten nicht zur Welt kommen. Der Teufel wollte Jesus verhindern, der Teufel wollte Johannes verhindern und der Teufel wollte vielleicht auch dich verhindern, dass du gar nicht geboren wirst. Denk drüber nach. Aber diese Menschen sollen ein Segen für die Welt sein, wie auch immer. Mit ihnen soll was Neues anfangen. Und da heißt es, die Nachbarn freuten sich über die Geburt des Jungen. Nur der Teufel nicht. Der Teufel freut sich nicht über gesunde, starke Kinder, fröhliche Kinder. Auch als Jesus geboren wurde, da haben sich die Juden sich nicht gefreut. Die haben sich erschreckt, als die Weißen kamen aus dem fernen Osten. Hier könnt ihr es sehen. Ganz Jerusalem hat sich erschreckt. Die Frommen wussten nichts von der Erlösung, von der Gnade. Und das ist das Schlimme. Man kann so religiös sein, dass man im eigenen Saft schmort und nicht merkt, dass Gott irgendwie was macht. Und am 8. Tag, als sie kamen, das Kind zu beschneiden, damals hier in Jerusalem, wollte sie in Zacharias ja dem Namen geben. Und wie soll er heißen? Zacharias oder wie auch immer, Sohn des Zacharias. Die Mutter sagte, nein, der muss Johannes heißen. Der muss Johannes heißen. Und jetzt haben sie gesagt, jetzt frag mal den Vater. Und da lese ich in der Bibel hier. Und sie sprachen zu ihr, unter deinen Verwandten ist ja niemand, der so heißt. Und sie machten seinen Vater ein Zeichen, wie sollte er ihn nennen. Und dann bringen sie eine Tafel und er schreibt auf dieser Tafel, Johannes. Weißt du, was Johannes bedeutet? Gott ist gnädig. Gott ist gnädig. Gott war gnädig zu den Juden damals. Obwohl sie so verfahren waren, er war gnädig zu der ganzen Situation mit Elisabeth und Zacharias, obwohl sie so alt waren. Und Gott war gnädig. Und sie waren alle erstaunt, dass sofort der Mund des Zacharias geöffnet wurde und er widersprechen konnte. Gott hat es bestätigt, als dieser Zacharias den Johannes, den Namen bestätigt hatte, der soll Johannes heißen. Und er konnte widersprechen. Du siehst, Gott bekennt sich zu uns. Und er löst unsere Zunge, er löst unsere Hände, unsere Füße und so weiter. Was glaubt ihr, warum so viele taube, stumme, blinde, lahme in Israel waren, weil sie alle so von Dämonen besessen waren. Die haben Gott nicht geglaubt, dass Gott noch heutzutage etwas tun kann. Deshalb, der Teufel hat sie verblendet, ihnen die Augen gehalten. Denk nur drüber nach. Und Jesus kam, um die Menschen zu befreien von diesen Mächten des Teufels. Und da siehst du, warum so viele Stumme in Israel gab. Warum ihre Zungen, ihre Augen, ihre Ohren gehalten wurden. Sie waren vom Satan überwältigt. Sie hatten einen Geist der Unterdrückung. Das darfst du nicht sagen. So heißt doch niemand in deiner Familie. Ja, bei Gott darfst du alles sagen. Gott darfst du alle deine Sorgen sagen, alle deine Freuden sagen. Bei Gott darfst du lachen, bei Gott darfst du weinen. Ja, das ist es so. Und du kannst es. Gott sagt, ja, du kannst es. Satan bindet die Menschen in einem Maulkorb auf, gibt ihnen ein Redeverbot und das ist nicht unsere Regel, das ist nicht unsere Tradition, das ist nicht unsere Norm. Und doch, Gott ist ganz natürlich. Und hier fängt Gott was Neues an in Israel. Er löst die Menschen von diesem Maulkorb, löst die Zunge, dass sie wieder reden und sogar die Zungensprache. Stell auf Pfingst, was da passiert. Die Zunge wird gelöst und sie reden alle die großen Taten Gottes. Sie priesen den Herrn. Der Teufel will nicht, dass du Gott preist. Du sollst nur sagen, es geht uns so schlecht, so dreckig, so schlimm, so katastrophal, so furchtbar. Das will der Teufel hören. Davon sind die Nachrichten heutzutage voll. Aber was Positives, die großen Taten Gottes, das darfst du gar nicht sagen. Da bist du irre. Du bist auch nicht von dieser Welt. Wo lebst denn du? Merkst du es nicht? Ja, dass wir in der Rezession leben. Merkst du es nicht, dass alles bergab geht und alles schlimmer und schlechter wird? Nein, wir merken, wenn wir mit Gott leben, wir orientieren uns nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was unten ist. Und alle, die um sie herum lebten, fürchteten sich und lobten Gott, der solche Dinge dort in der Hügellandschaft Judäas schafft und wirkt. Und diese Kunde verbreitet sich über den Johannes den Täufer. Das muss was ganz Großes sein. Er war noch kein Täufer, er war nur ein kleines Baby. Wenn die Hand Gottes mit mir ist und mit dir ist und so weiter, dann darfst du gewiss sein, da werden wir irgendwann früher oder später funktionieren und das tun, was Gott will, das getan wird. Dass das passiert, was passieren sollte. Ja, viele Menschen haben nicht kapiert, die denken, ich muss was tun, dass Gott mich benutzt und gebraucht. Nein, der Herr macht aus uns, dass wir Persönlichkeiten dieser Welt sind, dass wir Gottes Werk tun, dass wir etwas bewirken in dieser Welt. Ja, Gott durchbricht alle Normen. Das heißt nicht, ja, dass Gott verrückt spielt. Nein, aber was die Menschen als Normen aufgesetzt haben in ihrem System und so weiter. Der Bub heißt Johannes. Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig, Gott ist gütig. Und da fängt Gott eine neue Weltgeschichte an, Heilsgeschichte, dem Teufel zum Trotz, den Juden zum Trotz, der Tradition zum Trotz, der Religion zum Trotz. Gott macht nicht mit in Dingen, wo er sich nicht entfalten kann, wo er begrenzt wird, in eine Form gepresst wird. So muss Gott wirken. Nein, Gott wirkt, wie er es will. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt er, und meine Wege sind nicht eure Wege. Gott spricht eine andere Sprache. Plötzlich wird die Zunge vom Zacharias gelöst. Oh, Johannes heißt er. Ach, wie Gott mit mir gesprochen hat. Was passiert ist, das kann er alles erzählen, was er vorher nicht konnte. Mir ist im Tempel ein Engel erschienen. Er hat mir das und das gesagt. Und Gott wird große Dinge durch diesen Buben tun, glaub mir. Auch wenn er krank ist, auch wenn er nicht stark ist, auch wenn er nichts kann und keinen Beruf lernt und so weiter, keine Prüfung besteht. Aber Gott wird ihn benutzen. Glaub mir das. Gott hat mit dem Johannes Geschichte gemacht. In der Heilsgeschichte, in der ganzen Heilsgeschichte, in diesem ganzen Drama ist Gott selbst der Hauptdarsteller. Gott macht Geschichte, ihr Lieben. Nach Lukas sehen wir, hier in seinem Evangelium sehen wir, wie Gott seine Hand im Spiel hat. Alles, was um Jesus herum ist, ist eine Selbstoffenbarung Gottes. Wäre ein Thema für sich selber. Etwas Neues band sich an hier, etwas geschieht. Das Neue ist die Geschichte Gottes. Nicht die Geschichte vom Tempel und Jerusalem und von Judäa und von den Juden, nein, von den Menschen, nein, es ist Gottes Geschichte. Gott geht Schritt für Schritt weiter, anders als wir dachten. Und es geht um das Kommen Jesu damals und auch heutzutage, wenn ich so die Zeichen der Zeit betrachte, Gott verwirklicht sich. Gott kommt zu seinem Recht. Es geht um das Kommen Jesu und nicht um die Verwirklichung des Menschen, nicht um den Humanismus, nicht um die Tradition. Es geht um Jesus. Und deshalb, wenn du die Bibel studierst, kannst anfangen, wo du willst, von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten Seite der Bibel, da geht es um die Verwirklichung Gottes, dass er seinen Sohn in diese Welt sendet und dass er zu den Menschen herabkommt. Es geht um das Wesen Jesu, um seinen Charakter, es geht um seine Werke, es geht um seinen Willen, es geht um den Herrn und der Herr verwirklicht sich selbst. Das Weizenkorn fällt in die Erde und stirbt. Und wenn es nicht stirbt, wie ist diese Stelle so groß geworden von diesem Weizenkorn? Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und nicht stirbt, dann wird es allein bleiben. Dann wird es allein bleiben, wird es unfruchtbar bleiben, wird es nutzlos bleiben, da wird gar nichts verändert. Man fand in einer Mumie, in der Pharaonenmumie, fand man in einer Hand einer Prinzessin, fand man 5 Weizenkörner. Und Wissenschaftler haben ausgerechnet, sie haben eine dieser Weizenkörner genommen und sie angefeuchtet und fruchtbar gemacht. Und die haben ausgerechnet, wenn man diese 5 Weizenkörner in die Erde gelegt hätte, da wären waggonweise Getreide zustande gekommen. Aber man hat nur in die Hand der Mumie gelegt, wertlos und sinnlos. Alles, was wir nicht für Gott gebrauchen, ist sinnlos und nutzlos in der Erde. Und es bringt Frucht. Gott will etwas Neues anfangen, mit dir, mit mir. Du sollst so ein Samenkörnlein sein, auch wenn du nur ein Senfkorn groß bist. Ja, Gott will uns gebrauchen, und zwar folgendermaßen, indem wir das Alte aufgeben. Das Alte aufgeben. Wir müssen uns die Brücken abbrechen, was hinter uns liegt, und was Neues wagen für Gott. Die Wahrheit ist, Gott fängt alles von vorne an, aus dem Nichts, von gar nichts. Und es fängt mit Gott an. Wir kommen auf diese Welt mit Gott und wir haben sonst nichts in dieser Welt. Wir bringen nichts mit. Wir haben keinen Rucksack, keinen Koffer, gar nichts, wenn wir in diese Welt kommen. Und wir gehen aus dieser Welt ohne nichts. Nehmen wir auch nichts mit. Nur das, was dazwischen passiert, das, was Gott in unserem Leben verwirklichen kann, das ist, was in der Ewigkeit bleibt. So, Gott fängt hier, wenn wir geboren werden, mit jedem Menschen was ganz Neues, eine ganz neue Welt, eine ganz neue Generation, ein ganz neues Volk, mit jedem Menschen. Vor ein paar Wochen war Familientreffen von der Familie Matudes, nur von meiner Mutter allein waren 90 Nachkommen bei diesem Treffen. Verstehst? Ich war nicht dabei. Verstehst? Und da waren noch einige von meinen Geschwistern nicht dabei. Verstehst? Aber 90 Nachkommen. Ich habe das Foto dieser Tage bekommen. Ich war erstaunt. Guck mal, von einer Frau und einem Mann 90 Nachkommen im Laufe des Lebens. Toll, finde ich. Und das ist noch viel mehr als sowas, was noch dazugehört mit der Eingeheirateten und mit Enkelkindern, Urenkel. Da sind auch schon einige Urenkel dabei gewesen. So. Und so ist, wie Gott eine Generation macht. Nur ein Weizenkorn in die Erde werfen. Und das geht auf. Jede Passage in der Bibel ist eine Offenbarung Gottes, eine Selbstoffenbarung Gottes. Und er selber beginnt was Neues. Und Jesus sagt sogar, selbst jeder Buchstabe in der Heiligen Schrift zeugt von mir. Sie redet von mir. Jede Schrift. Schon allein auf den ersten Seiten der Bibel, als Gott mit der Eva redet, Eva und dein Nachkommen wird der Schlange den Kopf zertreten. Das war schon die erste Urverheißung der Urmutter. Lukas sagt, denn die Hand des Herrn wird mit Sicherheit bei ihm sein. Die Hand des Herrn, also der Engel sagt, wird sicher mit ihm sein, auch wenn er vielleicht Fehler macht, vielleicht sich nicht richtig anzieht, nicht richtig isst, nicht richtig lebt, aber es ist egal. Gott wird ihn bestätigen. Gott wird ihn, ja, sich zu ihm bekennen. Und dann kommt plötzlich dieser Jesus von Nazareth und lässt sich auch im Jordan taufen. Nochmals zurück zum Zacharias. Die Verkündigung Zacharias im Allerheiligsten bei dieser Opferhandlung nimmt Gott selbst die Initiative an und sagt, Zacharias, du und deine Frau. Weißt du, ich will hier noch eine Wahrheit sagen. Wir dienen Gott. Jeder einzelne von uns an seinem Platz, wo Gott hingestellt hat, in welcher Zeit auch immer, unter welchen Umständen auch immer. Weißt du, und wir beten vielleicht für andere, aber Gott will an uns auch was tun. Wir sollen auch nicht so einfach davonkommen, ungesegnet, unbenutzt, unbestätigt, ungebraucht. Wenn du Gott dienst, Gott macht einen Unterschied. Freu dich. Elisabeth wird schwanger werden. Für Gott gibt es keine Altersgrenzen, keine Dinge, wo er sich einengt. Gott ist nicht in eine Schablone, Gott ist nicht in einen Platz, nein. Gott interessiert sich nicht nach den äußeren Umständen. Gott sagt, bei mir ist alles möglich. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, lass das Wort zergehen, weil die junge Frau von 12 Jahren, die Mutter Maria, empfängt ein Kind ohne einen Mann. Die alte Frau, die schon unfruchtbar ist, empfängt ein Kind, wo es überhaupt alle Hoffnung verloren ist, medizinisch, biologisch. Gott handelt nicht nach menschlichen Maßstäben. Er handelt in der menschlichen Geschichte ganz anders, als wir denken. Und es geschieht nicht durch Menschenwort und Menschenmacht, sondern durch den Heiligen Geist. Die Maria wurde schwanger durch den Heiligen Geist. Die Elisabeth wurde schwanger durch den Heiligen Geist. Das Kind hüpfte in ihrem Leib durch den Heiligen Geist. Und Geschwister, wenn Gott handelt, handelt er immer durch den Heiligen Geist. Bei der Schöpfung, der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und dann sprach der Herr, mach das, mach das, mach das, die Erde bringe hervor. Dann der schöne Name des Johannes hier, das lässt sich übersetzen, Gott ist gnädig, Halleluja. Der Name ist eine besondere Bestimmung, was dieser Bursche da hat. Durch den Namen will Gott zeigen, ich bin Israel gnädig, auch wenn die noch so versaut und verdorben sind, ich bin ihnen gnädig. Auch in deinem Haus, in deiner Familie, vielleicht sind das Drogensüchtige, sind Prostituierte, sind Räuber, sind Mafioses, sind Kriminelle. Gott liebt deine Familie, auch wenn sie noch so kaputt ist. Hör mal, was ich sage. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Und gerade die Kaputten, die Starken will er zum Raube haben. Nimm das als bare Münze. Gott ist gnädig. Gott ist sogar im hohen Alter gnädig. Auch bei uns Menschen. Gott schenkt uns Gnade ständig, permanent. Wir leben von der Gnade Gottes. Und wir sollen uns an der Gnade Gottes genügen lassen. Nicht mehr und nicht weniger. Du brauchst keine großen Zeichen, keine großen Wunder. Lass dir an der Gnade Gottes genügen. Gott ist gnädig. Gott bringt dich durch. Und Gott wird deine Familie durchbringen. Gott wird deine Kinder durchbringen. Gott wird das ganze jüdische Volk durchbringen. Mach dir keine dummen Gedanken. Die Eltern erfahren hier das gnädige Handeln Gottes. Durch sie, mit ihnen, wie auch immer. Und Gott hat gesehen, dass diese Elisabeth, diese Schmach so getragen hat, so darunter gestöhnt und so gelitten hat an ihrer Kinderlosigkeit. Und jetzt schenkt der Herr noch im hohen Alter einen Sohn. Ich habe in Süddeutschland eine Frau in der Gemeinde gehabt, die war Witwe. Ihr Mann ist im Krieg gefallen, dann hat sie nicht mehr geheiratet. Und sie war so traurig und sagt, ich habe keinen Menschen. Und dann bekehrt sich bei uns im Mittelalter so ein Mann und da passiert etwas. Dann die Frau hat gejammert, niemand versorgt mich, niemand pflegt mich, niemand kümmert sich um mich, ich habe keinen Mann, ich habe keinen Sohn, ich habe keine Kinder, keine Nachkommen. Dann kommt er und sagt, du, ich möchte dir helfen, ich möchte dir dienen. Ich wohne in der Nachbarschaft, ich nehme mich deine an. Und dann hat sie, diese Frau nach vielen Jahren, und das hat wunderbar geklappt, beide waren Christen, beide waren in der Gemeinde, und das hat nach Jahren, hat die Schwester Zeugnis mal in der Gemeinde gesagt, und Gott hat mir, obwohl es ich nicht verdient habe, all die Jahre hindurch, mir einen Sohn geschenkt. Den Sohn, aus der Nachbarschaft. Gott kann sogar dir aus der Nachbarschaft einen Sohn schenken, Halleluja, der sogar besser ist als dein eigener Sohn und deine eigene Tochter. Viel lieber. Und er hat gesorgt für die Frau gepflegt, ja, und sie sogar zu Grabe getragen, nach vielen Jahren. Aber Gott hat sogar im hohen Alter dieser Frau einen Sohn geschenkt. Ich werde nie vergessen, dieses Zeugnis, wie sie in der Tränen gesagt hat, ich war unwürdig, ich habe so geklagt, Gott, ich habe gedacht, Gott hat mich vergessen und verlassen, mich übersehen, mir nur Böses zugefügt in meinem Leben, nur Schmerzen, Leid und Elend. Und da ist dieser Mann, dass sich ihre angenommen hat, hat zwar seinen Beruf gehabt und seine Familie gehabt, aber dessen Familie ist auch ihre Familie geworden, finde ich ganz toll. Die haben zusammen Geburtstag gefeiert, zusammen im Garten gegrillt, ach, was sie alles gemeinsam gemacht hat. Gott hat mir noch in meinem hohen Alter einen Sohn geschenkt. Natürlich, das muss aus meinem Leib sein, das muss mein eigener Sohn sein. Du, ist es nirgendwo gesagt, dass es dein eigener Sohn sein muss, dass es dein eigener Mann, deine eigene Frau sein muss, dein eigenes Kind sein muss. Das kann auch ein wildfremdes Kind sein, von Gott gefügt. Viele Menschen verstehen nicht, die denken, das muss alles so picobello sein. Nein, Gottes Wege sind manchmal ganz anders. Johannes, Das ist deine Mutter, als Jesus am Kreuz hängt. Nimm Sorge jetzt für diese Mama. Und Johannes hat ihm Maria mit nach Ephesus genommen, überall wo er diente. Mutti, du kannst hier bleiben. Und ich kann mir vorstellen, die Maria war ein großes Segen in ihrem Alter. Ich habe eine liebe Schwester in Heilbronn gehabt, Schwester Lauster, die wohnte bei mir oben im Haus, die Frau von dem Begründer der Gemeinde Gottes in Deutschland. Und sie war Witwe und sie kam immer wieder runter und wir haben so viel geredet und sie hat, wenn ich fort war, stand sie am Fenster, hat für mich gebetet und wenn ich, ja, manchmal habe ich sie im Treppenhaus gefunden. Habe ich gesagt, Schwester Lydia, gehst du nicht schlafen? Doch, jetzt kann ich schlafen gehen. Jetzt weiß ich, du bist wieder nach Hause gekommen. Weißt du, so eine Omi, das ist ganz toll, wenn du eine Omi hast. Und sie hat mich wie ihren Sohn betrachtet. Ja, und mich auch so behandelt. Und ich bin Gott dankbar für solche Omis und Opis. Ja, und wir sollen nicht komisch sein und denken nur, das muss also mein Kind, mein Sohn, meine Tochter sein. Ich habe ganz andere Dinge mit Gott erlebt. Im hohen Alter hat Gott hier dieser Elisabeth noch einen Sohn geschenkt. Und hier heißt es, der Herr ließ mir alle Bitterkeit vergessen. Mein Leiden hat aufgehört. Sei nicht so egoistisch, so stolz, so selbstsicher. Ich brauche niemand Fremdes. Ja, wer ist fremd? Wer ist fremd? Wir sollen aufhören mit dem Fremdsein. Wir sollen einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Und wer ist meine Mutter, wer ist mein Vater, wer ist mein Bruder, wer ist meine Schwester? Lies mal die Evangelien, was Jesus darüber sagt. Gott ist gnädig. Und manchmal wundern wir uns, wen Gott uns in den Weg stellt manchmal. Mit diesem, dass jetzt plötzlich der Sohn da ist, plötzlich kommt die Sprache wieder bei diesem Zacharias wieder, plötzlich kann er wieder sprechen, so wie diese Schwester. Gott hat mein Elend gesehen. Es ist so erstaunlich, wenn ich so drüber nachdenke, was Gott alles so machen kann. Ja, wir verstehen Gott manchmal nicht. Und wir denken, Gott, wie konntest du das? Genauso wie unser alter Bruno Bese mit 94 oder 95, mit 94, als seine Frau starb, gibt er Zeugnis in der Gemeinde und fragte mich, darf ich ein Zeugnis geben, Bruder Matthäus? Und ich wusste, seine Gerda ist vor kurzem gestorben. Dann gibt er Zeugnis und sagt, Bruder, liebe Gemeinde, ich bin Gott so dankbar, dass meine Gerda gestorben ist. Ich wollte aufspringen und ich wollte sagen, Bruno, hör doch auf mit diesem Unsinn. Nein, sagte, jetzt kann ich essen, was ich will. Jetzt kann ich aufstehen, wann ich will. Es hat Vor- und Nachteile. Leute, wir sollen nicht immer nur die Nachteile sehen. Wir sind immer so, wir suchen Haare in der Suppe. Wenn Gott etwas wirkt, hör auf, Haare in der Suppe zu suchen. Das gefällt mir nicht. Nein, Gott macht alles wohl. Wir sollen den Herrn loben und preisen und dem Herrn danken für alles, was in unserem Leben passiert. Gottes gnädiges Wirken bleibt nicht auf dem privaten Bereich beschränkt. Nein, auch in der Familie, auch ganz privat in deiner Seele. Mit Johannes beginnt was ganz Neues, das gnädige Wirken des Herrn für sein ganzes Volk, für ganz Israel, für die ganze Welt. Gott ist gnädig. Das ist Johannes. Schon allein der Name sagt eine ganze Botschaft, hat eine Botschaft in sich selbst. Der Johannes, ja, ich habe es nicht verstanden. Wo ist da Gott gnädig? Ich habe so ein hartes Leben. Gott ist gnädig. Schau das Leben des Johannes an, vielleicht auch dein Leben heute. Du hast auch vielleicht Johannes. Und dein Leben, wenn du es anguckst, wie dein Leben aussieht. Harte Klamotten trägst du, hast keinen Weichspüler. Verstehst du? Und einen ledernen Gürtel, einen wilden Honig. Musst du zuerst mal den wilden Honig holen. Wirst ja nur gestochen von diesen Bienen. Lebst armselig in der Wüste. Das ist nicht viel. Wo ist doch die Gnade Gottes? So manche Menschen verstehen nicht, was Gnade Gottes ist. Lass dir Gnade Gottes vom Herrn zeigen, was Gnade ist. Dieser Johannes ist ein Außenseiter, ein Wanderprediger oder Wüstenprediger. In Jerusalem nicht erwünscht. Schon 400 Jahre keine Prophetie gewesen, kein Prophet aufgestanden. Ach, braucht man nicht. Wir haben bisher nicht gebraucht, brauchen wir auch jetzt nachher nicht. Du siehst, Johannes war unerwünscht von der Gesellschaft. Wir brauchen dich nicht. Im Tempel ist kein Platz für dich. Dein Vater ist ja komisch gewesen da. Da sind Dinge vorgefallen und so weiter. Schon allein wegen der Familiengeschichte. Bei den meisten Leuten ist es sippenhaft. Wir kennen seine Familie, kennen und so weiter, den Opa und den Oma noch. Johannes war unerwünscht. Das Volk Gottes, das Volk Israel hatte keinen blanken Schimmer, was und wer Gott ist. Und jetzt beginnt Gott mit ihm ein ganz neues Werk. Die kleinen Anfänge. Mit Johannes läutet Gott eine große Ära ein. Das Reich Gottes kommt unter den Menschen. Die Erlösungsgeschichte, der Erlöser kommt. Und das Kind soll Johannes heißen. Und der sollte der Erlöser sein oder dem Erlöser den Weg vorbereiten. Ja, und vielleicht ist auch in deinem Leben so, Gott ist gnädig. Wie soll sie heißen? Johanna. Verstehst du, wenn schon nicht Johannes ist? Johanna, ein einfaches Mädel. Gott will mit Menschen Geschichte machen, jeden Einzelnen. Lass dich von Gott gebrauchen, lass dich von den Menschen, die nicht abschreiben. Als unser erstes Kind kam, wir haben überlegt, wie soll es heißen, dass, wenn es Mädchen ist, für Jungen haben wir schon vielleicht ein paar Namen gehabt, aber für das Mädchen. Und dann lesen wir das Buch von Lillian Trescher, die weißen Mutter von Neil. Und dieses Buch hat uns so fasziniert. Diese Lillian Trescher, das war ein Kind, ein junges Mädchen, hat von Gott eine Berufung gehabt. Ich möchte nach Ägypten gehen und in Ägypten den Menschen dienen. Aber sie hat keine große Ausbildung gehabt, war keine Krankenschwester, war gar nichts. Ein Missionar geht nach Ägypten, hat sie gefragt, kann ich euch als Au-pair-Mädchen mit euch gehen und dort in Ägypten vielleicht irgendwas für Gott tun? Und sie ging als Au-pair-Mädchen, als einfaches, schlichtes Mädchen, einfach nach Ägypten mit dem Missionar. Und dann geht sie auf der Straße spazieren in Kairo und dann sieht sie ein Kind unter der Brücke ausgesetzt, nimmt das Kind mit nach Hause und bringt zum Missionar nach Hause. Eigentlich sollten Missionare freundliche Menschen sein. Aber der Missionar sagt, wo bringst du das Kind her? Du kannst ja nicht jedes Kind von der Straße zu uns herschleppen. Also entweder bringst das Kind wieder dort zurück oder du ziehst aus. Und sie ist ausgezogen und sie hat angefangen, Kinder zu sammeln, weißen Kinder vom Nil zu sammeln, die dort ausgesetzt waren. Und das war massenweise. Am Schluss hat sie 1000 Kinder gehabt. Verstehst du? All diese. Und einer seiner Kinder war Mubarak, der Präsident von Ägypten mal war, ist auch dort durch ihre Schule gegangen, durch ihr Waisenhaus, den sie auch aufgesammelt hatte, die dann nachher später in der Politik gingen. Und Gott hat dieses Mädchen bestätigt. Und ich war so fasziniert, habe ich gesagt, wenn wir Mädchen haben, das Mädchen wird Lilian heißen. Und so heißt es, und so hieß es. Ja, Name, weil dieses Mädchen hat eine Vision gehabt. Und Menschen, die eine Vision haben, die werden von Gott gesegnet und bestätigt. Johannes, Gott ist gnädig. Und diese Lillian Trösch hat sich nicht unterkriegen lassen von dem Missionar oder von der Politik, von der Situation. Und dann hat sie nach Amerika geschrieben, ihren Freundin. Sie ist hier in großer Situation, schlimmer Situation. Sie hat so viele Waisenkinder. Könnt ihr dafür beten? Leute haben angefangen zu beten und zu spenden. Und dann war dieser Suezkrieg. Und in dieser Zeit war eine große Not in ihrem Waisenhaus. Und wie Gott manchmal ist, Gott ist ein großer Gott, ein mächtiger Gott. Gott hat so viele Reserve und so viele Lagerhäuser, verstehst du, er kann durchbringen. Und die Not war so groß. Und Lillian Trescher hat so wie Georg Müller dort in Bristol, die Teller decken lassen am Tisch. Und sie stehen am Tisch und sie singen und sie beten. Aber die Teller sind leer, Messer und Gabel steht daneben. Aber sonst ist nichts da. Weil der Krieg, dieser Suezkrieg damals war in Ägypten, also das Land wurde blockiert und ja, und sie betet. Und während sie so betet, kommt plötzlich ein britisches Jeep vorgefahren und springt ein General springt raus und sagt, wir suchen Lillian Trescher. Und sie hat sich gleich gemeldet, Gebet unterbrochen. Und die Situation war so, dann sagt sie, wir stehen hier mit einem großen Schiff hier im Suezkanal, wir können nicht weiter, wir sind voller Lebensmittel, wir wissen nicht, was wir tun sollen, es verdirbt alles. Wenn Sie es schaffen, alles vom Schiff zu holen, alles, was dort ist, gehört Ihnen. Und sie wurde für den Rest des Krieges gut und wunderbar versorgt, durch das, was auf dem Schiff war. Weißt du, Gott handelt im letzten Moment. Es ist nicht zu spät. Und wie heißt es in der Bibel? Die Witwe wird 1000 Kinder haben. Halleluja. Das steht in der Bibel. Und so war es auch, diese Lillian Trescher. Ist alt geworden, Gott hat sie gesegnet mit dem Alter. Ja, und Johannes soll das Kind heißen. Gott ist gnädig, Gott steht bei. Vielleicht gibt es, die gerade mir heute zuhören in dieser Predigt, Johanna und Johannes. Bei den Juden sind die Musiker heimgegangen, wenn es Mädchen gewesen wäre. Verstehst du? Mädchen, was soll ein Mädchen? Menschen diskriminieren Menschen. Was kann ein Mädchen, dass das Mädchen geworden ist und ein Junge, dass das Junge geworden ist? Wem wollen wir das die Schuld geben? Gott diskriminiert niemand, er benachteiligt niemand. Ich bin Gott so dankbar, vielleicht verstehst du mich wieder nicht, ich bin Gott dankbar für Emanzipation. Emanzipation ist ein Gnadenwerk, natürlich mit falschen Vorzeichen, dass jetzt die Frauen zum Recht kommen. Die Frauen sind entrechtet, entwürdigt und entweiht. Gott ist kein Jude, dass man betet, Gott, ich danke dir, dass ich kein Weib geworden bin. Ja, Gott liebt die Menschen. Jesus ist kein Jude. Du kannst erschrecken und schockiert sein, was ich sage. Gott ist kein Jude. Jesus ist kein Jude gewesen. Der Vater war nicht der Josef, sondern der Heilige Geist. Also von der Abstammung her. Bis zur Zerstörung des Tempels wurde die Abstammung vom Vater bestimmt. Aber jetzt, Gott wirft das alles über Haufen. Mit Johannes fängt etwas Neues an. Da die ganze jüdische Tradition abgebrochen. Und jetzt fängt Gott was Neues an. Du sollst in Johannes heißen. Nicht wie es in deiner Familie immer schon so war. Gott liebt Männer und Frauen gleichermaßen. Bei Gott gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Lass uns damit aufhören, ganz entschieden, auch als Christen. Ja, eine Frau schweige in der Gemeinde. Da kommen die Leute nicht und sagen, aber Gott hat Männer und Frauen berufen. Sagt, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur. Und Gott hat hier über Haufen geworfen, diese jüdische Tradition. Die ersten Evangelistinnen waren Frauen. Jesus ist auferstanden und Jesus selber sagt, oder der Engel des Herrn sagt, geht und sagt dem Petrus, dass ich lebe. Gott hat alles über Haufen geworfen. Gott hat neue Geschichte gemacht. Gott hat sich der Menschen erbarmt. Gott liebt alle Menschen, ist allen Menschen gnädig. Nicht nur Männer. Nicht nur Männer. Wenn du das damalige Judentum anguckst, sie waren so versaut durch den Talmud, dann verstehst du, warum Gott gerade solche Wege geht, so radikal. Du verstehst vielleicht, wenn du das nicht verstehst, warum das alles passiert ist, so wie es passiert ist, dann wirst du die Erlösung nicht verstehen. Aber Gott hat was Neues angefangen mit Jesus, das Judentum auf Seite gestellt. Was sagt Jesus? Den Alten ist gesagt, aber euch sage ich. Den Alten ist gesagt, das und das. Und da ging es um Hände waschen, linke Hand, rechte Hand, welche Hand zuerst, verstehst du? Und dann streiten sich die Christen nachher später bei der Fußwaschung, rechter Fuß, linker Fuß, beide Füße oder gar keine Füße. Waschen, verstehst du? Ist doch egal, alles Schnuppe. Ja, dann verstehst du, wenn du hier die ganzen Traditionen siehst, das darfst du nicht und das darfst du nicht. Und dann siehst du, dass Jesus in den Tempel, in die Synagoge geht und all diese eine Frau, die so krumm und so pucklig ist, die war unterdrückt. Dass er sogar der Synagogenvorsteher sagt, Jesus, du kannst jeden Tag heilen, musst ja nicht gerade am Sabbat heilen. Aber er war derjenige, der die Frau unterdrückt hat mit seiner Religion. Jeden Sonntag oder jeden Samstag gesagt, die Frauen sind nichts. Die Frauen haben keine Seele. Sogar die Kinder, auch wenn es Bub gewesen wäre, bis zum 12. Lebensjahr, hat das Kind keine Seele nach dem Talmud. Für mich ist jeder Mensch, selbst wenn er noch nicht geboren ist, hat eine unsterbliche Seele. In aller Liebe. Jesus kam, um uns Menschen vom Judentum zu erlösen, kam uns vom Pharisäertum zu erlösen, vom Talmud zu erlösen, vom Zionismus zu erlösen. Ja, Gott ist allen Menschen gnädig, mit Johannes, mit Jesus und Paulus fängt da was ganz Neues an, eine ganz neue Epoche. Und sie wurden von dem Fluch des Judentums erlöst, dass wir alle Schweine sind, Tiere. Alle Heiden sind Tiere, dreckige Schweine, unwert. Von diesem ganzen damaligen Fluch, wenn wir so die Bibel lesen, vom Fluch erlöst, die meisten denken nur das Gesetz, das darfst du nicht, das darfst du, das darfst du nicht. Nein, du bist nichts und du bist nichts und du bist nichts, nur wir sind was. Gott hat uns von diesem falschen Glauben erlöst, dass nur die sind, etwas sind und wir nicht. Johannes, Gott ist gnädig, das ist der Schlüssel für die Welterlösung. Dieses schreckliche Stigma für eine jüdische Frau, ja für die ganze Menschheit. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Gott hat uns erlöst von diesem Fluch. Hat die ganzen Barrieren, die ganzen Mauern durchbrochen. Gott ist gnädig. Das Kind, das wird nicht irgendein Kind sein, das Kind wird mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Was ganz Besonderes. Der Vorläufer des Messias. Gott hat an diesen Leutchen da, Zacharias und Elisabeth, Gnade und Barmherzigkeit erwiesen und nicht nur an diesen beiden. Wenn Gott zwei Menschen was tun, Gutes tun kann, kann er allen Menschen. Bei Gott gibt es keine Stiefkinder. die aber die nicht. Ja, und den ganzen jüdischen Spuk hat wurde beendet hier durch Johannes, die ganze Scheinheiligkeit, Rassismus, die Selbstgerechtigkeit. Gott erlaubt jeden Menschen seine Güte und Barmherzigkeit zu erleben. Diese unverdiente Gnade Gottes, Gott liebt mich. Wie heißt es in Johannes 3, Vers 16? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Alle. Sondern das ewige Leben haben. Egal, weiß, schwarz, grün, blau, lila. Alle Schattierungen. Gott ist von Natur aus gut und gnädig. Güte ist seine Art und Weise. Nur die Religion hat Gott grausam gemacht. Opfer verlangt. Und die Religion stammt von Babylon, wo auch immer. Als Zacharias zugab, er soll Johannes heißen. Gott ist gnädig. Plötzlich kann er widersprechen. Und wenn wir wieder das erleben, dass wir zugeben, Gott ist gnädig, können wir wieder sprechen, können wir wieder leben, können wir wieder unser Leben gestalten, können wir wieder auf die Menschen zugehen, können wir alle Menschen in den Arm nehmen. Und er fing an, Gott zu preisen. Und die Kraft Gottes begann zu wirken. Wenn Gott uns etwas schenkt und tut, das bewirkt Wunder und Staunen. Der Stumme fängt an zu sprechen. Wie groß ist mein Gott? Kein anderer wie er. Wer teilte die Fluten vom Roten Meer? Nur Gott. Halleluja. Und der redet ganz anders von der Größe, Güte und Barmherzigkeit Gottes. Und sie rühmten die großen Taten Gottes am Pfingsten. Das war das große Ereignis. Gott bewegt sich wieder in der Geschichte. Damals, bis heute ist dieser Triumphzug nicht unterbrochen worden. Bis heute. Vielleicht nicht bei uns. Weil wir so unterwandert sind. Vielleicht auch unterwandert vom Judentum. Ja, wie sollen wir zu Christus zurückkommen und zu der Bibel, zum Neuen Testament? Und im Neuen Testament haben wir das Evangelium. Weißt du, was das Evangelium ist? Gute Nachricht. Gute Nachricht. Und was ist die gute Nachricht aus? Was besteht die gute Nachricht? Er wird den Blinden sehen machen, die Tauben hören machen, die Lahmen gehen machen. Und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Den Unwürdigen wird das Evangelium gepredigt. Und er wird den Gefangenen sagen, ihr seid frei. Halleluja. Und das ist, was dieser Johannes damals losgelassen hat. Etwas Neues beginnt und ist neu, hat sich den Weg gebannt bis zu uns, bis heute Abend. Und überall, wo das Evangelium gepredigt wird, wird erzählt, was dieser Johannes für einen Auftrag hatte, was sein Befehl war. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du uns erlöst hast von dem Fluch, von der Verdammnis, von der ganzen Talmudreligion, von dem ganzen Teufelszeug. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns gnädig gewesen bist, dass du uns Gnade geschenkt hast und dass du alle Menschen liebst. Radikal, Halleluja, bedingungslos. Alle Menschen sind wert in deinen Augen und du bist allen Menschen, die dich suchen, gnädig, barmherzig und gütig. Lob und Dank. Halleluja. Herr Jesus, und du kommst zu uns entgegen. Nicht wir kommen dir entgegen. Wir suchen dich nicht. Du suchst uns, Herr. Du klopfst an unserer Tür. Und du holst uns da ab, wo wir sind, wo wir uns gerade befinden. Lieber Vater, du hast für uns ein großes, weites Herz. Du liebst uns bedingungslos. Und ich preise deine Gnade. Johannes. Gott ist gnädig. Halleluja. Gott, du bist gnädig. Auch heute Abend und allen, die das Evangelium gerade jetzt hören und das alles Negative überhören und stehen lassen und weitermachen. Sie hören auf die Gnade Gottes und sie lassen sich an der Gnade Gottes genügen. Das ist vollkommen genug. Danke, Herr. Amen.